Einen guten Morgen wünsche ich allen, die es doch noch geschafft haben, hierher zu kommen. Denn das Radrennen hat überall seine Spuren hinterlassen. Ich habe heute Morgen schon einen richtig schönen Spaziergang gemacht, weil ich dann an einer Schranke stand. Zu Hause hat das alles auf Google Maps wunderbar ausgesehen. Aber als ich dann hierher kam, hier schon gesperrt und dort, von daher habe ich schon einen schönen Spaziergang und frische Luft getankt. Und ich freue mich, dass einige von euch es auch noch hierher geschafft haben für dieses Radrennen oder für den Gottesdienst in Zeiten des Radrennen. Als ich das letzte Mal da war, habe ich gerade noch geschafft, an Bensberg vorbeizukommen, weil Fasnacht war. Dieses Mal bin ich ins Radrennen gekommen. Falls ihr mich nochmal einladet, werde ich vorher den Kölner Veranstaltungskalender durchgucken, damit ich sicher bin, dass ich auch einigermaßen hier gescheit ankommen kann. Heute möchte ich mit euch über ein Thema und einen Menschen sprechen, der in sehr unruhigen und Umbruchzeiten gelebt hat. Vielleicht empfindet ihr, das könnte eigentlich jemand von heute sein. Denn Umbruchzeiten, Veränderungen, wirre Situationen erleben wir ja zuhauf. Wir müssen nur in die Nachrichten schauen. Wir haben die Wahlen gerade in Deutschland hinter uns. Wo soll es hingehen von der Richtung? Wir haben die Wahlen in den USA mitverfolgt und gemerkt, da ist es ein richtiger Kulturkampf, der da im Hintergrund läuft und ganz vieles bewegt sich. Wir sehen den Krieg zwischen Russland und Ukraine und merken, da geht es um Macht, aber auch um Ideologien, Gedanken, russisches Volk und Einheit. Und überall merken wir, es gärt und rumort. Und es geht nicht nur um Macht, sondern es geht auch um Werte, die im Hintergrund stehen. Diese Veränderungen in der Gesellschaft führen bei den meisten von uns zu Verunsicherungen. Wie sollen wir die Dinge einschätzen? Wie wird sich das entwickeln? In welche Richtung geht das Ganze eigentlich? Wann kommt das mal zur Ruhe? Und diese unruhigen Zeiten, die vielleicht viele von euch auch empfinden, sind Zeiten, in denen wir eine neue Orientierung brauchen. Ich möchte heute über Josia sprechen, einen König aus dem Süden des Reiches, also dem Südreich Israel, der solche unsicheren und wirren Zeiten durchlebte und der darin Orientierung gesucht hat. Wir finden das geschrieben im zweiten Buch Könige, Kapitel 22 und 23. Und wir finden es im zweiten Buch der Chroniker. Und da ich nicht vorhabe, dass ich heute eine Stunde und 10 Minuten predige, möchte ich diese Kapitel nicht vorlesen, sondern ich möchte sie zusammenfassen und über diese Person sprechen, die dort beschrieben wird. Dieser Josia lebte in einer sehr schwierigen Zeit. Es ist vor allen Dingen eine Zeit, in der er ein ganz, ganz schlechtes Erbe bekommt. Er ist der Enkel eines Königs Manasse. Und dieser König Manasse hat tatsächlich eine Regentschaft von 55 Jahren geschafft. Das ist schon mal enorm. Das Problem allerdings ist, dass dieser Manasse ein sehr liberal denkender Mensch gewesen ist. Nicht unbedingt machtpolitisch, da hat er sich ziemlich brutal durchgesetzt, aber im Blick auf Religion und Kultur war er für alles offen. Von daher war er ein ausgesprochener Förderer von religiösen Konzepten und Gedanken aus dem Umfeld Israels. Das heißt, er hat sehr stark dazu beigetragen, dass in Israel der Glaube an Yahweh nicht allein herrschte, sondern dass auch viele Götter, Kulte, Religionen in Israel heimisch wurden, die eigentlich von dem Bund, den Gott mit dem Abraham und dann mit Mose geschlossen hat, nicht denkbar gewesen wären. Das heißt, er hat eine Politik betrieben, die wir heute eigentlich vielleicht sogar positiv empfinden würden. Es ist Multikulti, es ist eine Offenheit für alles Mögliche, es ist eine Offenheit für fremde Gedanken und neue Gedanken. Das alles konnte bei ihm Raum finden, hat aber im Grunde dazu beigetragen, dass der Glaube an Yahweh, an Gott, so wie es dem Bund Israels gehörte, immer mehr verwässert wurde. Wir lesen davon, dass auf Höhen, dort hat man gerne Heiligtümer gebaut, tollen Blick, sind so Orte, die etwas Magisches haben. Überall wurden solche Tempel errichtet, Altäre errichtet. Eine Menge von Leuten kamen ins Land, die diese ausländischen religiösen Konzepte dann auch ausgelebt haben. Und viele Juden haben tatsächlich in der damaligen Zeit so doppelt gelebt. Ja, wir sind natürlich Juden und wir gehören zu Israel und wir haben ja auch den Tempel in Jerusalem, das ist klar. Aber wir verehren auch den Baal, den Fruchtbarkeitsgott. Wir haben nicht nur unsere traditionellen jüdischen Feste, sondern wir feiern auch noch heidnische Feste mit allem, was dazugehörte. Diese liberale Politik nach 55 Jahren hat deutliche Spuren hinterlassen. Und Gott hat immer wieder durch Propheten angemahnt, dass diese Art des freien religiösen Lebensstils eigentlich ein Bruch der Beziehung zu Gott ist. Entweder oder. Für den Manasse gab es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Als er dann gestorben war, kam sein Sohn Ammon an die Regierung. Der hat das gleiche System fortgeführt. Allerdings ist Ammon nur 2 Jahre König gewesen, weil er dann politisch aus politischen, wirtschaftlichen Motiven ermordet worden ist. Wenn man das einmal so anschaut, dann sieht man, dass hier eigentlich ein Volk, das eine klare Linie hatte, das ein klares Gebot hatte, nun in dieser Offenheit und Liberalität anfängt zu schwimmen und die Orientierung verliert. Ich habe so gedacht an unsere eigene deutsche Geschichte. Wie viele Jahre DDR-Zeit hat beispielsweise dazu geführt, dass man in Ostdeutschland einen sehr weit und tief sitzenden Atheismus hat? Das sind nur einige Jahrzehnte. 1945 das Kriegsende, 1991 ist dann die Wiedervereinigung gewesen. Das sind gerade mal 50 Jahre. Aber 50 Jahre aktiv verbreiteter Atheismus und Kampf gegen Kirchen im Osten hat deutliche Spuren hinterlassen. Nun waren die Menschen damals keine Atheisten, sondern sie waren natürlich zutiefst religiös. Aber 55 Jahre plus 2 Jahre als der Sohn des Ammons dazu, 57 Jahre religiöse Liberalismus, das hinterlässt tiefe, tiefe Spuren. Man glaubt an Gott, man glaubt auch an das andere, man geht in den Tempel, man hat aber seine eigenen Amulette und seine anderen Götter und das alles empfindet man nicht als Problem, sondern als, ach wunderbar, es ist so wunderbar, schön, vielfältig. Aber in dieser Vielfalt geht das Geistliche verloren. Nun kommt nach dem Tod Ammons dieser Josia an die Regierung. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Knabe ist erst 8 Jahre alt. Ich habe mir mal vorgestellt, ein Bundeskanzler mit 8 Jahren. Also das wäre mal wirklich ein neuer Gedanke bei uns. Aber natürlich waren das dynastische Überlegungen. Die Dynastie des Manasse, des Ammon geht natürlich an den Josia. Und der 8-Jährige, der hat natürlich seine Wirtschaftsberater, seine Politikberater gehabt. Der hat nicht nach 8 Jahren das komplette Regierungsgeschäft beherrscht. Aber dieser Ammon ist etwas Merkwürdiges. Er scheint innerlich eine andere Einstellung zu haben wie sein Vater und sein Großvater. Man könnte ja vermuten, dass der Josia jetzt genau wie Manasse und wie Ammon einfach weitermacht. Man müsste sagen, er hat eigentlich ein schlechtes Erbe. Und auf einmal fängt dieser junge Mann an, sich intensiver für den Glauben an Yahweh zu interessieren. Ob da Berater im Hintergrund standen? Wenn, dann kennen wir ihre Namen nicht. Ob es ein Eindruck war, irgendwie ist in diesem ganzen System etwas hohl, etwas falsch. Es ist irgendwie zwiespältig, es ist irgendwie widersprüchlich. Wir können nicht sagen, was bei ihm war. Auf alle Fälle, als er 18 Jahre alt war und dann gefestigt gewesen ist in seiner Regentschaft, merken wir, dass diese Sehnsucht nach dem, was von Anfang galt, bei ihm hochkam. Man kann sich vorstellen, in diesen 57 Jahren Ammon und Manasse hat man nicht viel investiert in den Tempel. Man hat den Tempel ein Stück verfallen lassen. Da war ein Heiligtum, dort und dort und dort. Die Gelder, die staatlichen Gelder flossen an alle möglichen Einrichtungen und Institutionen, aber der Tempel, der lief so nebenher. Und von daher kam dieser Josia auf den Gedanken, nein, ich möchte den Tempel wieder in Ordnung bringen. Und er hat Finanzen investiert, damit dieser Tempel wieder neu zu Glanz kommt. Und er hat renoviert und renoviert und hat geschaut, dass das, was in Jerusalem so die Mitte eigentlich des jüdischen Glaubens ausmacht, wieder neu zum Glanz kommt. Mich hat das fasziniert, dass dieser junge Mann, ohne dass wir diese Impulse kennen, eine Sehnsucht bekommen hat, wieder nach dem Eigentlichen, nach dem Ursprünglichen. Manchmal empfindet man das bei Menschen. Sie leben in großer Liberalität, alles möglich, alles geht, alles ist gut. Aber doch irgendwo ein Stück Sehnsucht. Was ist richtig? Was bleibt? Was hält durch? Und diese Sehnsucht scheint bei diesem jungen Mann der Fall gewesen zu sein. Bei diesen Renovierungsarbeiten nun passiert etwas Merkwürdiges. Einer der Hohepriester, der dort im Tempel arbeitet, bei den Renovierungen natürlich mit dabei gewesen ist, findet ein Buch. Dieser Mann, dieser Hohepriester, hieß Hilkia und er findet ein Buch des Gesetzes. Was bis heute rätselhaft ist, was hat er da genau gefunden? Das Buch des Gesetzes wird nicht näher beschrieben. Könnte es irgendwie eine Zusammenfassung sein, alten jüdischen Gesetze? Oder ist es vielleicht sogar das fünfte Buch Mose, das Deuteronomium, in dem das Gesetz zum zweiten Mal gegeben wurde? Man kann es nicht genau sagen. Manche Ausleger kommen sogar hin und sagen, es könnte sogar etwas anderes sein. Es könnte vielleicht sogar sein, die Gesetzestafeln, die in der Bundeslade lagen. Wie kommen die denn da irgendwo in einen Ablageraum im Tempel? Manche Ausleger vermuten, na, das hat vielleicht der Manasse veranlasst. Wenn man große Liberalität will, sollte man nicht zu oft in die Bibel schauen. Und vielleicht hat dann der Manasse dafür gesorgt, dass man sagt, pass mal auf, das Ding legen wir mal irgendwo in Archiv. Verstaubt. Was immer es war auf alle Fälle etwas, was den Glauben, den Josia und das Volk Israel hatte, irgendwie treffend beschrieb. Und es wird deutlich, das ist nicht mehr in Geltung gekommen. Tatsächlich glaube ich, dass Erneuerung, die hier der Josia anstrebte, seine Gründung im Wort Gottes braucht. Und dass dieses Leben, alles ist drin, alles ist möglich, alles nehme ich mit, halt am besten dann funktioniert, wenn man auf, man sagt, ja, man könnte, aber man kann auch anders. Ich empfinde, dass das ein Thema ist, auch für Christen. Viele Dinge, die uns heute auf uns einströmen, sind Konzepte, die nicht aus dem Wort Gottes herauskommen. Es sind gesellschaftliche Konzepte. Alle machen das doch so. Da gibt es sogar einen Pfarrer, der sagt, das ist in Ordnung. Da hat eine Kirchensynode beschlossen, das ist in Ordnung und in okay. Und auf diese Art und Weise sind wir als Christen heute immer wieder unter diesem Druck. Was prägt uns? Wo kommt bei uns die Wertstellungen eigentlich her? Und unsere Umwelt sagt, nimm das nicht so eng, sieh das nicht so kleinkariert. Sei jemand, der da großzügig ist. Guck mal, alle machen es. Es ist doch nicht so schlimm. Die anderen tun es auch. Da gibt's auch religiöse Leute, die finden das für gut. Und dann stehen wir unter Druck. Sehe ich das auch so? Bleibe ich dabei? Nehme ich mir auch die große Freiheit, weil ich sie mir auch nehmen darf? Oder müsste ich das alles irgendwie enger sehen? Natürlich gibt es Veränderungen in unserer Gesellschaft. Es gibt Veränderungen in Wertstellungen. Manches, was meine Oma als biblisch empfunden hat, würden wir heute vielleicht nicht unbedingt so biblisch empfinden. Ich weiß, vor vielen Jahren in meiner Jugend gab es einen Prediger bei uns, der sagte, Christen dürfen nicht ins Schwimmbad gehen. Wieso? Das war die Zeit, in der man diese schmalen Bikinis erfunden hatte. Und er meinte, ein Christ sollte nicht ins Schwimmbad gehen, weil er zu viel Fleisch sieht. Mein Opa war Bademeister. Jetzt wisst ihr, was ich gemacht habe, wenn die Sommerferien angefangen haben. Und dann würde man sagen, ja, das ist richtig im Gedanken. Aber es ist eine Art, es auszuleben, bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts. Ein bisschen sehr prüde in der Art. Da würde man sagen, na, wir haben da wirklich Veränderungen erlebt. Aber wir erleben eben auch Dinge, wo wir merken, hier sind die Veränderungen sehr, sehr weit. Man legt sehr großzügig aus. Und diese ganzen Dinge werden immer nur deutlich, wenn sie mit Gottes Willen und mit Gottes Wort konfrontiert werden. Natürlich, die Bibel gibt nicht auf jedes Problem gleich die eine Antwort. Aber in der Heiligen Schrift, in der Bibel, finden wir Gebote, wir finden geistliche Grundlinien, wir finden Prinzipien. Und diese Prinzipien sind für unsere Orientierung wichtig. Wenn wir das aushebeln, spielt es keine Rolle mehr. Wir hatten mal vor vielen Jahren eine Diskussion, einen Gast eingeladen in unserer Bibelschule in Wiedenest. Und da ging es um eine ethische Fragestellung. Und dann sagte man, wir laden ihn ein. Und als jemand, der sich viel damit beschäftigt hat, soll er mal seine Position darstellen. Und er hat das getan. Wahrscheinlich bist du nicht gerade Schülerin gewesen. Ich kann das ja auch nicht mehr sagen, Eliane. Und er hat die ganze Zeit argumentiert. Hat kein einziges Mal ein biblisches Argument gebracht, sondern nur, ich meine, ich denke, ich finde und so und so. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass das Wort Gottes, die Ethik, die Grundlage des Wortes Gottes, für viele auch Christen irgendwie schwammig geworden ist. Ja, schon, klar, die Bibel, aber irgendwie, man muss doch auch. Und dann merkt man, wie Dinge auseinanderfließen. Für den Josia ist dieser Fund des Buches eine innere Wende geworden. Er zieht eine ehrliche Bilanz. Im Tempel gibt es nicht nur den Hohepriester, sondern der hat auch einen Schreiber, der Josia. Und dieser Schreiber liest dem Josia das Buch vor. Oh, ist Königsprivileg, ne? Selber lesen, dafür hat man seine Angestellten. Und dann liest er und auf einmal gehen dem Josia die Augen auf. Er erkennt, wer Gott ist. Er versteht, dass Gott einen Bund gemacht hat mit Abraham und mit Mose. Er versteht die Zuwendung, die Gott diesem seinem Volk gegeben hat. Er liest die Verheißungen und die Zusagen, die Gott ihm gegeben hat. Und er findet auch geschrieben in diesem Buch des Gesetzes, welche Konsequenzen es hat, mit diesem Gott in einem Bund zu stehen. Und dann vergleicht er, was passiert in meinem Ländle, religiös, und was steht hier im Wort Gottes. Und er kommt zu einem erschreckenden Urteil. Und dieses Urteil heißt, wir leben ganz vorbei an dem, was Gott will. Was bei ihm geschieht, ist, es entschied ihm ein erschrockenes Gewissen. Dieses erschrockene Gewissen ist ein Thema, das der Freund und Mitkämpfer von Martin Luther, Philipp Melanchthon, einmal niedergelegt hat in einer Schrift. Der Gedanke ist, Umkehr und Erneuerung passieren eigentlich in der Regel nur da, wo ein erschrockenes Gewissen ist. Das kennt ihr aus dem Allgemeinen. Ne? Wir haben ja einen Arzt hier, ne? Da kommen dann Leute und dann sagst du ihnen, dein Blutbild ist aber, ich weiß jetzt nicht was. Und dann hoffst du, dass die Leute ein bisschen bleich anlaufen. Also du machst das lieber, als ich jetzt sage. Und ich sage, ich wünsche dem, dass der mal ein bisschen erschrickt. Denn wenn der ein klein bisschen erschrickt, dann merkt er, ich muss mal was tun. Solange alles gut läuft, solange alles wunderbar funktioniert, dann sagt man, ach, es gibt ja keinen Grund, was zu ändern. Es läuft ja noch. Und dann kommen diese erschreckenden Aussagen beim Arzt oder irgendwo anders. Und auf einmal werden der Kreide bleich und sagen, so kann es nicht weitergehen. Dieses ist auch etwas, was unser geistliches Leben betrifft. Es geht darum, sagt Philipp Melanchthon, dass unser Gewissen erschreckt. Warum? Weil Melanchthon uns gerne Angst machen möchte. Nein, er redet ja dann von der Liebe Gottes und von der Gnade Gottes. Das ist nichts, was Angst macht. Aber er weiß, dass wir oft zu Veränderungen und zu Erneuerungen nur dann bereit sind, wenn bei uns eine richtige, schockierende innere Nachricht ankommt. Und das ist etwas, was sehr menschlich ist. Es ist aber etwas, was hier auch der Josia erlebt. Er hört das, er liest das, er weiß, wer Gott ist. Und auf einmal vergleicht er das mit sich und dann kommt das große Erschrecken. Es ist ein gesundes Erschrecken. Heute ist das schwierig mit dem Erschrecken. Keiner will erschreckt werden. Ne? Prediger, die erschrecken, hat man nicht gerne. Man hätte gerne Prediger, die so sanft und lieb und nett und es ist alles gut und macht nur so weiter und Gott liebt dich trotzdem und du hast ganz viel Zeit, stress dich nur nicht, alles ist schon und überhaupt, Gott ist viel, viel mehr Liebe, als du denkst. Das hört man gerne. Aber es verändert nichts, sondern es schreibt eigentlich nur Dinge fest. Das, was Josia erlebt, ist ein heilsamer, von Gott geschenkte Einsicht, was das die Diagnose Gottes ist. Und auf diese Diagnose kommt bei ihm jetzt ein Wunsch nach einem konsequenten Neuanfang. Das kann er gestalten, weil er König ist. Und wir finden das im Kapitel 23 des zweiten Königebuches, was er nun macht. Er sagt, ich bin da in der Verpflichtung. Ich bin König, ich habe Macht, ich kann Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, die muss ich so treffen, dass sie dem entsprechen, was Gott uns eigentlich mit dem Mosebund geschenkt hat. Und so beginnt er mit einem konsequenten Neuanfang. Das macht er natürlich in einer Art und Weise, die heute nicht unbedingt immer salonfähig wäre. Er lässt die Tempel des Baal einfach zerstören. Da sind Statuen der Aschera, einer Gottheit, werden einfach zerstört. Er verbietet Kulte. Er verbietet, auf den Höhen weiter zu opfern. Es gibt ein Heer von Leuten, die in diesen Heiligtümern arbeiten, Geld verdienen, Jobs haben. Und er geht entschlossen gegen das Ganze vor. Er lässt Orte zerstören. Er lässt sogar Menschen hinrichten, die in diesem ganzen heidnischen System eine tragisch schlechte Rolle haben. Da merken wir, es ist nicht moderne Demokratie, das ist eine Monarchie. Und da hat einer die Mittel und auch die Machtmittel, mit Gewalt sich durchzusetzen. Aber er will ja mehr. Er will nicht einfach nur das Alte eindämmen, sondern er möchte seinem Volk dienen und es auf die Eigentliche führen. Also lässt er das Gesetz allen Leuten vorlesen. Alle sollen das hören, was er selber gehört hat. Und er möchte, dass das Volk einen neuen Bund mit Gott schließt. Das ist eine tolle Angelegenheit. Jemand, der neu anfangen will mit Gott und sagt, Leute, da kommen wir her. Da müssen wir zurück zu diesem Gott. Und wir wollen einen neuen Bund schließen, damit wir wieder zu diesem Gott kommen, der uns eigentlich gerufen und berufen hat. So werden geschlossen die ganzen Heiligtümer, sondern alles konzentriert sich wieder auf den Tempel in Jerusalem. Nur dort wird geopfert. Alles, was heidnisch ist im Tempel, wird alles rausgeschmissen. Alle, die nicht mitmachen für eine geistliche Erneuerung, die verlieren ihren Job. Und das Ganze schließt er ab, indem es erstmal wieder ein Passafest gibt. Das muss über viele, viele Jahrzehnte gar nicht mehr ordentlich gefeiert worden sein. Das wäre so, als wenn wir sagen, wir haben seit 50 Jahren kein gescheites Weihnachten mehr gefeiert. Oder wir haben seit 50 Jahren nicht mehr Ostern gefeiert. Da konnten die einen dies machen und die anderen jenes. Ein paar haben sich an Ostern orientiert. Und hier beginnt es wieder neu. Zum ersten Mal gibt es wieder ein Passafest seit dem Propheten Samuel, damit man wieder erinnert daran, Gott hat uns gerettet aus Ägypten. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Da ist ein Passa-Opfer gegeben worden für uns, damit wir leben können. Man kann sich vorstellen, was das bedeutete. Ich kann mich in meiner Jugend daran erinnern, ich war im Jugendclub Entschiedenes Christentum, EC. Ich weiß nicht, kennt das jemand so, EC mal gehört. Da bin ich groß geworden. Und wir hatten regelmäßig im Monat eine sogenannte Weihestunde. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Weihestunde war einmal im Monat, kamen wir als junge Leute zusammen in unserer Jugendgruppe und haben gemeinsam neu gesagt, Herr Jesus, unser Leben gehört dir. Nicht nur für 4 Wochen, bis die nächste Weihestunde kam, sondern eigentlich grundsätzlich. Aber ich kann mich erinnern, wie wichtig das für uns als junge Leute gewesen ist. Wir waren in der Schule, da ist manches auf uns herabgeprasselt, was nicht unbedingt unserem Glauben entsprach. Mein Deutschlehrer ist Spätheimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, ist erst 1955 aus russischer Gefangenschaft gekommen. Er ist überzeugter Atheist nach dem, was er erlebt hat. kann er nicht mehr an Gott glauben. Und es ist schlimm, was er erlebt hat. Unglaublich, wenn er nur mal so in Ansätzen erzählt hat, was er alles erlebt hat. Aber so gab es manche Herausforderungen. Und es war für uns wichtig zu sagen, nein, Herr, wir wollen unser Leben dir geben. Wir wollen dich in der Mitte unseres Lebens haben. Und so macht das Josia. Josia weiht sein Leben ganz Gott. Josia weiht das feine Volk, das Gott ihm anvertraut hat, ganz Gott. Und er möchte einen Neubeginn und einen neuen Anfang machen. Früher gab es mal so diesen Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ich weiß nicht, ob ihn jemand noch gehört hat oder gekannt hat. Und der Gedanke ist, was willst du als halber Christ? Es ist nichts Fisch, es ist nicht Fleisch, es ist nicht konsequent, es ist inkonsequent, es ist ein bisschen christlich, ein bisschen Jesus, ein bisschen was anderes. Und das möchte Josia nicht. Er möchte gern König eines Volkes sein, das wirklich auf die Wurzeln zurückgeht. Das wäre Erneuerung. Wenn wir das einmal wünschen würden für uns persönlich, für unsere Gemeinden, für Deutschland, für Europa, was würde das für die Welt bedeuten, wenn Menschen dazu kämen zu sagen, wir orientieren uns ganz und gar an Gott. Wir finden das in der Apostelgeschichte immer wieder einmal so anklingen, wo es dann heißt, da ist Gott mitten unter ihnen gewesen. Da ist so eine Erneuerung, so ein Aufbruch, so eine Vergewisserung. Ich weiß nicht, wann du das vielleicht das letzte Mal hattest. Man muss das nicht alle 4 Wochen haben. Aber vielleicht eine Erfahrung, wo du sagst, jawohl, ich möchte das nochmal bestätigen. Mein Leben soll ganz konsequent Jesus Christus gehören. Wann machen wir das? Permanent, wenn wir Lieder singen. Da sagen wir, mein Leben gehört dir ganz. Da bekennen wir das. Aber wenn es dann so um den Alltag geht, um die Entscheidungen, die wir treffen sollen, dann kommt es darauf an, ob das, was wir hier singen, dann tatsächlich auch in unseren Alltagsentscheidungen eine Rolle spielen. Nun kommt Josia und diese bekannte josianische Reform, sollte man sagen, das ist jetzt der große Durchbruch. Nein, war er nicht. Und warum war er das nicht? Weil für die meisten Menschen diese Erneuerung des Josia nicht von innen her kam, sondern viele haben das als aufgezwungen und aufgedrückt empfunden. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid Priester in irgendeinem Heiligtum der Aschera und der Baal. Plötzlich macht man euren Laden dicht. Darfst nicht mehr dort arbeiten. Arbeitsverbot im Baalstempel. Dann fragst du dich, ja, wovon soll ich denn jetzt leben? Da ist ja mein Arbeitsplatz mitgefährdet. Da kamen ja die Leute, die haben mir geopfert und die haben mir natürlich auch Geld gegeben. Ich habe ja davon gelebt, ich habe meine Familie unterhalten. Und jetzt soll das alles wegfallen, nur noch in Jerusalem. Ich bin ja plötzlich arbeitslos geworden. Da gibt es auf einmal Heerscharen von Kultpriestern, die in diesen Orten, Anbetungsorten gearbeitet haben. Und die nun nicht mehr mit Josia glücklich und einverstanden sind. Das ist der Mann, der in seinem religiösen Wahn alles über ein Leisten ziehen will. Das ist der Mann, der das alles verbietet. Das ist der Mann, der uns die Freiheit und religiösen Dinge nehmen will. Das ist auf einmal eng. Auf einmal wird es für mich wirtschaftlich und allem eng. Viele haben dann umgedreht und haben gesagt, okay, dann bin ich frömmer, als Josia dachte. Das sind dann die Leute gewesen, mit denen Jeremia sich auseinandersetzte, der ja dann zu dieser Zeit auch lebte. Berge von Leuten, die sich als Propheten verstehen, umgepolt, eben gerade noch Aschera und Baal und jetzt einen auf fromm und Jahwe gemacht. Und die haben dann Leute eben mit ihrer oberflächlichen Theologie bedient. Gott sagt, wenn ihr so weitermacht, kommt der Untergang über euch. Und die Leute sagen, nein, nein, keine Angst, kommt kein Untergang. Wir haben hier den Tempel, wir haben hier Gott im Kasten. Und solange wir Gott im Kasten haben, kann uns hier überhaupt gar nichts passieren. Ihr müsst euch nicht ändern, ihr könnt weiterleben, wie ihr wollt. Wir haben Gott im Kasten, einfach nur lieb und brav, Friede, 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 Freude, Eierkuchen. Der Einzige, der dagegen aufmöpfte, war das später der Jeremia. Man kann sich vorstellen, warum der einer der meistgehassten Leute seiner Zeit war. Wenn einer permanent kommt und sagt, das geht nicht gut. Wenn einer permanent kommt und sagt, das ist keine innere Erneuerung, ist einfach nur oberflächliche Anpassung. Wenn einer permanent kommt und sagt, ihr lieben Leute, das mit eurem Glauben, das ist alles hohl und es ist leer und das Gericht Gottes wird über euch kommen. Die Babylonier warten vor der Tür und euer Untergang ist dann entsprechend auch besiegelt. Von daher bleibt der Zorn Gottes über Israel, trotz josianischer Reform. Ich habe mir so gedacht, was bedeutet das jetzt eigentlich? Es bedeutet eigentlich, dass Erneuerung nur von innen kommen kann. Sie kann nicht von außen kommen. Da können Impulse von außen kommen, aber entscheidend ist dein Herz. Und die meisten Menschen, die Josia in seiner Regentschaft hatte, haben Gott nicht ihr Herz geschenkt. Sie haben die Reformen mitgemacht, weil der Druck auch da war, weil es nicht erlaubt war und weil es anders nicht ging. Aber sie haben nicht von innen eine Erneuerung erlebt. Ich hatte mir überlegt, wie das wäre, wenn mal in Deutschland es eine Partei gäbe. Ich mache keine Parteipolitik, ja, also wenn ihr sich Falsches denkt, die sagen würde, wir sind eine derart christliche Partei, wir werden in Deutschland die 50% Mehrheit haben und wir werden anfangen, biblische Werte per Gesetz zu verändern. Und da könnt ihr euch jetzt alle mal ein paar Fantasien machen, was ihr dann verändern würdet mit der Bibel in der Hand. Und auf einmal würde Deutschland eine Art evangelikale Republik. Hätten wir die Herzen der Menschen? Vielleicht hätten wir nur die Macht. Vielleicht hätten wir die 50% Mehrheit. Vielleicht könnte man in der Verfassung mal oder beim Gericht. Oder man könnte ein paar Leute austauschen. Wie das versucht wird, erleben wir momentan ja. Ein paar Kilometer über den Ozean herüber. Wie einer versucht, Kultur per Dekret zu verändern, Gesetze zu verändern, Gerichte zu verändern, alles Mögliche zu verändern, um dann an eine Wertekanon heranzukommen, den viele Fromme als heilsam empfinden würden. Wäre das Erneuerung? Sie wäre es meiner Ansicht nach nicht, wenn nicht die Herzen der Menschen erreicht werden. Und da kommen wir an ein tiefes Geheimnis, nämlich das Geheimnis, dass man diese Erneuerung nicht machen kann. Die kannst du bei dir selbst nicht machen. Ich kann nicht sagen, Wolfgang, ab heute lebe ich erneuert. Sondern da merke ich, da muss von tief innen etwas geschehen. Das könnt ihr für eure Gemeinde hier nicht machen. Ihr könnt nicht sagen, aha, wir wollen uns erneuern in manchen Punkten. Wir geben diese und diese und jene Veränderung heraus, geben uns eine neue Gemeindeordnung und ab heute sind wir erneuerte Gemeinde. Nein, es wird gut sein, hier und da über Dinge nachzudenken. Aber Erneuerung ist etwas, was das Herz erreichen muss. Deshalb haben wir bei Jeremia dann und anderen Propheten, Hesekiel, immer wieder diesen Gedanken. Da muss aus einem versteinerten Herz, so sagt es Hesekiel, ein fleischernes Herz werden. Da muss nicht Glaube ein Gebot und eine Ordnung sein, sondern sie muss tief in unserem persönlichen Zuhause sein. Und dann ist Erneuerung auch nachhaltig. Dann ist Erneuerung auch ansteckend. Dann kann Erneuerung auch Kreise ziehen. Was ist das Fazit also für diesen Josia? Es ist ein gemischtes Fazit. Es ist ein König nach dem Sinn Gottes, so wird er beschrieben, weil er wirklich wieder ganz neu sich und sein Glauben und sein Volk an Gott, an die Ursprünge, an den Bund hinbringen wollte. Wunderbar. Und es ist eine gemischte Bilanz, weil das Ganze ganz viele Menschenherzen nicht erreicht hat. Und so ist der Untergang auch nicht weit. Im Jahre 609 vor Christus stirbt der Josia und im Jahre 589, also insgesamt nur 20 Jahre später, kommen die Babylonier und werden Jerusalem in Schutt und Asche legen. Und wenn wir fragen, warum tun sie das, dann finden wir die Antwort bei den Propheten, weil Israel nicht von innen her eine Erneuerung gesucht hat, sondern nur äußerlich alles Mögliche neu angestrichen hat. Aber das Herz ist unverändert geblieben. So merke ich für mich diese zwei Dinge. Ich sehne mich nach einer Erneuerung, dass diese Weihe, die wir so als junge Leute hatten, eine Haltung ist, die ich immer wieder nehmen haben möchte. Ich möchte mein Leben Gott weihen und von ihm prägen lassen. Und ich merke und bete, Herr, bewahre mich davor, dass ich das durch äußerliche Maßnahmen versuche zu erreichen, sondern erreiche du mein Herz, dass das, was Erneuerung ist, von innen herauskommt und dass es von deinem Heiligen Geist geprägt eine wirklich tiefe, ersehnte Erneuerung ist. So wünsche ich das für euch auch, dass dieses Sehnen nach Erneuerung da ist. Aber bitte hütet euch davor, es äußerlich oberflächlich zu machen, sondern ringt darum, dass ihr Gott euer Herz schenkt, als Einzelne und auch als ganze Gemeinde. Amen.